I'm looking at the world.
Wir trinken heute mindestens 2 Liter Wasser.
Ich suche gerade eine Zwei-Zimmer-Wohnung.
Das ist Kate.
Das hier sind nicht meine eigenen Augenbrauen. Und
meine Tipps für euren nächsten Ausflug nach Wiesbaden. As
long as I got you, keep on being foul.
Du öffnest Instagram oder TikTok, scrollst durch Reels. Die Plattformen spielen dir einen Clip nach dem nächsten ab. Irgendwann, je öfter du das machst, hat sich der Algorithmus gemerkt, welche Themen dich interessieren. Davon wird dir dann in Zukunft immer mehr vorgeschlagen. Bei einigen Nutzern kann sich der Feed aber auch eben mal so anhören.
Die wollen der Ausländer äußern.
Deshalb müssen sie ausnahmsweise mal die Klappe halten.
Ausländer passen keine Nazis rein.
Schicksalsdemonstration für Deutschland.
Creator lassen ihrem Frust freien Lauf. Das reicht von Kritik bis zu extremen Umsturzfantasien. Für diesen Podcast haben wir uns von TikTok über Insta bis hin zu Telegram-Gruppen gehangelt, für euch quasi reingescrollt in diesen radikalen Polit-Content und uns ist aufgefallen, die Themen überschneiden sich. Wir, das sind Elena Blüm, Marlene Weke und ich, Franziska Nocke. Wir haben zusammen für diese 3-teilige Podcast-Folge recherchiert, haben mit Extremismus-Experten gesprochen, uns durch wissenschaftliche Beiträge gegraben und Hintergrundgespräche geführt. Und natürlich haben wir gescrollt, sehr viel gescrollt. Wir haben unsere For You-Page auf TikTok mit extremem Content durcheinandergebracht und uns auf Insta durch die Kommentarspalten gelesen. Was wir recherchiert haben, das erzählen wir euch in 3 Folgen. Und ich führe euch als Host dadurch. Das ist Radikal Viral, was die Extreme eint. Folge 1 – Die Bühne. Hi und herzlich willkommen zu Folge 1. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Marlene Weke. Sie hat im Rahmen des Podcasts Demonstrationen besucht und kann uns daher von ihren Erlebnissen erzählen.
Herzlich willkommen also auch von mir, Marlene. Wie du es schon angesprochen hast, für diese Folge war ich auf der Straße unterwegs. Denn wenn wir das Ganze mal weiterdenken, also über Social Media hinaus, dann fällt auf den Corona-Demos, den sogenannten Friedensdemos und auch den Pro-Palästina-Demos, hört und sieht man, ich nenne es mal, eine krude Mischung von Ideologien. Da hat sich uns eigentlich automatisch die Frage gestellt, wie widersprüchlich ist das, was wir da sehen, eigentlich wirklich? In unserer ersten Folge nehmen wir euch deshalb mit auf die Straße, dorthin, wo diese Extreme aufeinandertreffen. Wir wollen verstehen, was passiert da eigentlich und wer steht da Seite an Seite. Was nämlich erstmal wirkt wie ein großes Durcheinander, das wollen wir in dieser Podcast-Reihe Schritt für Schritt entwirren. Hier haben wir Mitschnitte von Demos, extreme Ausrufe, Skandierungen aus unterschiedlichen Milieus. Das findet aber zum Teil auf den gleichen Demonstrationen statt. Ich habe das selbst erlebt, war selbst für unsere Recherche auf solchen Demonstrationen. Was ich da erlebt habe, dazu später mehr. Jemand, der diese Entwicklungen aber schon seit Jahren journalistisch begleitet, mit dem haben wir gesprochen. Gerrit Sebald, der ist als Reporter für Welt-TV auf den Straßen unterwegs und kennt die Szene aus nächster Nähe. Wir haben ihn gebeten, seine Beobachtungen zu den aktuellen Pro-Palästina-Demos für uns einzuordnen, weil gerade auf diesen Demonstrationen verschiedene Gruppen zusammenkommen.
Die ideologische Gemengelage auf den Demos ist tatsächlich vielfältig. Ich würde sagen, es gibt grundsätzlich 3 Gruppen von Aktivisten. Die erste Gruppe, das sind einfach Palästinenser, mehr oder weniger radikal, Diaspora-Palästinenser, die in Deutschland leben. Die zweite Gruppe, die eben nicht palästinensisch sind, die auf den Demos demonstrieren, das sind natürlich linke Gruppen. Das sind vor allem eher in großen Teilen aus einer postkolonialen Ideologie, weniger aus dieser klassischen autonomen Szene, was man so landläufig landläufig als Antifa bezeichnet, schwarz, vermummt, 1. Mai, sondern wirklich eher so postkoloniale, in dem Sinne auch tatsächlich eigentlich weniger radikalere Gruppen, zumindest was die Erfahrung mit Gewalt beispielsweise auf Demonstrationen. Dann sind es viele sogenannte K-Gruppen, die sich oft aus einem studentischen Milieu mobilisieren, die eine gerade Revival haben. Das sind dann tatsächlich oft insbesondere sehr linksradikale ideologische Gruppierungen, die sich beispielsweise auf Stalin, Mao oder Trotzki, also auf quasi historische Figuren des Kommunismus und Sozialismus beziehen. Und die dritte Gruppe ist natürlich eine wirklich dezidiert islamistische Position, islamistische Gruppen, die nicht zwangsläufig auch palästinensisch sind, sondern einfach aus Grund ihrer islamistischen Einstellung dort das Thema Palästina auch als Mobilisierungspunkt für ihre eigenen Dinge sehen.
An dieser Stelle wäre uns allerdings nochmal wichtig zu erwähnen, wir leben hier in Deutschland in einer Demokratie. Demonstrieren ist wichtig und wir wollen damit auch nicht sagen, dass Demos per se schlecht sind. Das gehört nämlich zum demokratischen Diskurs. Aber uns geht es in diesem Podcast darum, sichtbar zu machen, wer da zusammenkommt und ab wann das gefährlich wird.
Unsere Recherchen, die haben nämlich ergeben, die Demos sind in Blöcke unterteilt. Da sind dann diejenigen, die deutlich links geprägte Parolen skandieren, wie zum Beispiel: Daneben sind aber auch Blöcke, in denen die Demo-Teilnehmer die Hamas bejubeln. In deren Augen ist die Terrorgruppe, die das Massaker in Israel geplant hatte, tatsächlich eine linke Befreiungsorganisation. Was genau von den Teilnehmern skandiert und gezeigt wird, dazu sagt Gerrit das.
Was natürlich sehr viel gerufen wird und sehr umstritten ist, ist natürlich die Forderung "From the river to the sea, Palestine will be free". Das ist ja insbesondere in Deutschland eine riesige Debatte darum, weil ja insbesondere in Berlin entschieden wurde, dass das verboten wird, das zu rufen, weil man das als antisemitisch interpretieren kann, weil damit zur Vernichtung des israelischen Staates aufgerufen wird, weil ja eben, wenn man das beim Wort nimmt, dann zwischen dem Fluss und dem Meer dann nur ein palästinensischer Staat wäre. Es wird auch oft zur Intifada aufgerufen und hier wird es meiner Meinung nach eigentlich deutlich problematischer. Und dann gibt es natürlich noch große Debatten über implizite oder explizite Hamas-Glorifizierung grundsätzlich auf diesen Demos. Da ist natürlich das Rote Dreieck zu nennen, welches die Hamas natürlich auch in ihrer eigenen Propaganda nutzt und damit Ziele markiert im aktuellen Krieg in Gaza, also quasi IDF-Ziele markiert und das hier übernommen wird. Die Aktivisten hier sagen immer nein, das sei keine Hamas-Verherrlichung. Ich finde, man spricht relativ wenig dagegen, dass das eben genau das ist.
Was ich hier gehört habe und was Gerrit beschreibt, bezieht sich auf die Pro-Palästina-Demos. Da kann man auch, wie gesagt, immer wieder beobachten, wie bestimmte linke Gruppierungen eben auch mit Islamisten zusammen demonstrieren. Aber die Verwirrung konnte ich tatsächlich auch in Bezug auf rechtsextreme Demos beobachten. Auf Instagram habe ich ein Foto gefunden, auf dem Neonazis mit der arabischen Kufia zu sehen waren. Darüber gab es auch diverse Medienberichte. Die Kommentare waren voller Unglaubens, zum Beispiel so:
Was habe ich verpasst? Mit welcher Intention tragen rechte Flaggen und Erkennungszeichen muslimischer Völker und Länder?
Es lässt sich also feststellen, dass es in verschiedenen Milieus offenbar nicht mehr so trennscharf zugeht. In den Szenen selbst sorgt das auch für Verwirrung.
Ich meine, es ist ja auch auf den ersten Blick verwirrend. Das sind ja eigentlich Gegensätze. Vielleicht nochmal zur Einordnung, Marlene. Kannst du nochmal kurz erklären, was ist diese Kufia eigentlich?
Die Kufia, das ist ein traditionell arabisches Tuch. Ursprünglich ein Alltagskleidungsstück. Politisch aufgeladen wurde sie dann aber ab den 1930er Jahren, als sie von nationalistischen palästinensischen Bewegungen getragen wurde. Vor allem im Kampf gegen das britische Mandat und zunehmend gegen die zionistische Bewegung. Spätestens durch Yasser Arafat wurde sie zu einem global erkennbaren Symbol des palästinensischen Kampfes gegen Israel. Das Tuch wurde auch immer wieder bei antisemitischen Attentaten gesehen. Zum Beispiel bei der Entführung des Landshut-Flugzeugs 1977 von Terroristen. Deshalb kann man es mittlerweile als antisemitischen Code verstehen.
Okay, verstehe. Aber nochmal zurück zu diesen Mischszenen. Es ist denen also oft auch gar nicht ganz klar, warum diese Vermischung passiert?
Ja, und viele sind darüber eben auch nicht glücklich. Sie wollen sich ganz klar von diesem Schulterschluss bei gemeinsamen Themen oder eben gegen die gleichen Gegner abgrenzen. Das muss hier auch ganz klar deutlich gemacht werden.
Was unsere Recherchen noch gezeigt haben, Social Media spielt eine große Rolle. Lass uns doch nochmal über diesen Content sprechen, der da verbreitet wird.
Die Bühne endet eben nicht auf der Straße. Sie wird verlängert, gespiegelt und verstärkt in den sozialen Netzwerken. TikTok, Telegram, Instagram. Hier entstehen nicht nur Inhalte über den Protest. Hier werden sie inszeniert. Für maximale Reichweite. Wir haben es hier im Prinzip mit drei Dimensionen zu tun. Die erste Dimension ist die Straße, die Demos. Die zweite Dimension, das sind die Mischszenen, also wenn Linke und Islamisten gemeinsam demonstrieren oder eben Rechte und Islamisten. Die dritte Dimension, das ist der digitale Raum und genau da kommen Livestreams ins Spiel. Gerrit beschreibt das so.
Livestreams spielen meiner Meinung nach eine sehr, sehr große Rolle in der Mobilisierung zu diesen Demos. Das hat sich alles seit dem 7. Oktober entwickelt und auch professionalisiert. In dieser ersten Phase nach dem 7. Oktober haben diese Livestreams auch als Koordinierungsinstrument funktioniert. Das heißt, Livestreamer haben aufgerufen zu sagen, wo es weitergeht, auch für nicht angemeldete, also Demonstrationen, wo die Polizei dann dagegen vorgegangen ist, auch für gewaltsamere Auseinandersetzungen, für Randale, beispielsweise in der Sonnenallee. Da haben Streamer gesagt, wir waren jetzt gerade auf der Demo, jetzt geht es eben auf einer anderen Demo oder an einen anderen Ort weiter.
In vielen Fällen scheint es so, als würden geradezu eskalierende Szenen provoziert, um hinterher sagen zu können, schaut, wie wir behandelt werden. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Gerade auf Pro-Palästina-Demos haben wir gesehen, da laufen viele Kinder mit, oft auf den Schultern ihrer Eltern. Sie stehen teilweise in der ersten Reihe, direkt vor der Polizei und skandieren eben auch mit. Auf den Demos, auf denen ich war, konnte ich immer wieder sehen, überall wird gefilmt. Männer und Frauen, teils auch Kinder, halten ihre Handys auf das Geschehen. Und sie kommentieren, streamen live. Oft gehen die besonders brisanten Ausschnitte von Auseinandersetzungen mit der Polizei viral.
Gegen die Polizei könnte vordringen, werden die Einsatzkräfte dies unterbinden. Des Weiteren werden wir dann im Anschluss Ihre Versammlung für aufgelöst erklären. Ich appelliere an Ihre Vernunft. Bleiben Sie friedlich, bleiben Sie gewaltfrei. Sie haben hier die Möglichkeit, in aller Ruhe Ihre Versammlung zu beenden. Gehen Sie nicht weiter vor in Richtung der Polizeikette, ansonsten werden Einsatzkräfte dies unterbinden.
Und hier zeigt sich die unmittelbare Verbindung. Das, was auf der Straße passiert, wird ins Netz übertragen. Reichweite wird dadurch generiert.
Kommen wir nochmal zurück zu den unterschiedlichen Gruppierungen auf solchen Demonstrationen. Was genau hält die denn jetzt konkret zusammen?
Das sind die gemeinsamen Feindbilder. Unter dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Thomas Haldenwang, bis 2024 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hat uns genau darüber Folgendes erzählt.
Gibt es eine verbindende Klammer, so verstehe ich das. Eine verbindende Klammer ist zum Beispiel Antisemitismus. Das sehen wir tatsächlich in allen anderen Extremismusfeldern. Da kann man natürlich sogar Demonstrationen erleben, die sich gegen Israel richten, wo Protagonisten der verschiedenen Extremismusformen vertreten sind.
Haldenwang beschreibt außerdem, in vielen Gruppen kursiert ein tiefes Misstrauen gegenüber Eliten, häufig verbunden mit der Vorstellung, es gebe geheime Strippenzieher. Auch Verschwörungserzählungen von der sogenannten Umvolkung bis QAnon, die sind typisch. Haldenwang hat einen, wie ich finde, sehr treffenden Begriff benutzt. Er spricht nämlich vom sogenannten Baukastenextremismus.
Baukastenextremismus. Jeder baut sich so die Welt, wie sie ihm gefällt.
Egal ob rechter Kanal, islamistische Predigt oder linker Antiimperialismus. Die gleichen Narrative tauchen immer wieder auf. Sie wirken wie eine Art ideologische Brücke. Sie demonstrieren gegen die gleichen Feinde. Der Zweck heiligt sozusagen die Mittel.
Was mich an dieser Stelle nochmal interessiert, wer sind denn eigentlich die Menschen, die in diese Extreme abdriften?
Die Einschätzung von Haldenwang gibt uns da tiefe Einblicke. Er betont, dass die Anhängerschaft aller Formen des Extremismus vor allem immer jünger wird. Die sozialen Medien spielen dabei, wie gesagt, eine entscheidende Rolle.
Ja, das hängt auch damit zusammen, dass eben die jeweiligen Ideologien in den verschiedenen Bereichen gar nicht mehr so verfestigt in den Köpfen drin sind. Ja, man beschäftigt sich gar nicht irgendwie mit Büchern von bestimmten Vordenkern, sondern man switcht sich so durchs Internet über die verschiedenen Plattformen, die verschiedenen sozialen Medien hinein. Und überall da, wo man irgendwas findet, was so der eigenen Vorstellung so entspricht oder nahe kommt, das fügt man so zusammen zu so einem Puzzle und daraus entsteht dann ein sehr radikales Weltbild.
Es geht scheinbar immer weniger um starre Ideologien, sondern um eine Art Mix and Match von extremen Inhalten. Das hat Folgen. Vor allem eben für junge Menschen. Und man erreicht sie am besten über Social Media. Haldenwang hat uns dafür auch ein konkretes Beispiel genannt.
Die identitäre Bewegung in Deutschland zum Beispiel, das ist auch so eine rechtsextremistische Gruppierung, die es verstanden hat, fast ausschließlich über das Internet junge Leute zu erreichen und zu radikalisieren, genau auf diese Art und Weise, gut aussehend, hip, Lifestyle, tolle Musik, immer irgendwie kreative Ideen.
Die identitäre Bewegung ist ein neurechtes Netzwerk. Sie organisierten in der Vergangenheit auch immer wieder Demonstrationen. Ihr Ziel? Radikale rechte Positionen anschlussfähig machen. Gerade für junge Leute. Und das ist der Nährboden, damit sich extreme Positionen noch leichter verfangen. Für Haldenwang sind es die
gescheiterten Biografie sind anfälliger, das heißt Misserfolge in Schule, in Beruf, Misserfolge vielleicht auch in persönlichen Beziehungen, Stress im Elternhaus, prekäre Lebenssituationen möglicherweise. Das fördert dann eben auch den Anschluss an bestimmte extremistische Gruppierungen.
Apropos Schule. Hier müssen wir nochmal den Bogen zurückschlagen zu den Kindern auf den Demos. Die rufen ja zum Teil Parolen, dessen Tragweite sie in so jungem Alter überhaupt noch nicht verstehen können. Ja, wir erinnern uns zurück. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober wurden in Berlin Süßigkeiten an Kinder verteilt. Haldenwang hat auch da nochmal betont, dass das eine Art Indoktrination ist.
Das heißt, die Grenze zwischen politischem Ausdruck und, ich sag mal, kalkulierter Emotionalisierung, die verschwimmt da doch total, oder?
Genau das macht es eben so gefährlich. Denn wer Kinder in den Mittelpunkt der Bilder stellt, macht sie nicht nur zu Mittätern der Botschaft, sondern auch zu Schutzschildern. Kritik wird so schwer, weil sofort die moralische Aussage mitgeliefert wird, es sind doch eben nur Kinder. Das alles zeigt, diese Bühne ist teilweise keine zufällige Ansammlung von Stimmen. Sie ist oft kalkuliert, mit Kindern, mit Kameras. Es geht um Sichtbarkeit und es geht darum, Anschluss zu schaffen und das über Grenzen hinweg.
Okay, also um es nochmal deutlich zu machen, Sichtbarkeit ist ein großes Thema. Auch, um für die eigene Ideologie zu werben. Und einen Zusammenschluss von Rechten, Linken und oder Islamisten sieht man unter folgenden Voraussetzungen.
Es kommt vereinzelt, situativ zu Zusammenarbeit oder zu gemeinsamen Protest, aber das ist keine strukturierte, planvolle Zusammenarbeit.
Er spricht also von Momenten, nicht von dauerhaften Bündnissen, von punktuellen Überschneidungen, oft ausgelöst durch gemeinsame Feindbilder, nicht durch gemeinsame Visionen. Aber auch ohne formale, strukturelle Allianz entfaltet diese Nähe Wirkung. Wenn Extremisten verschiedener Lager auf denselben Demos stehen, dieselben Begriffe benutzen und dieselben Bilder teilen, dann verschieben sich unmittelbar Grenzen. Und wenn sich diese Grenzen verschieben, dann verbinden sich Menschen über Hass und radikale Positionen werden salonfähig. Das heißt konkret, extremes und demokratiefeindliches Gedankengut wird zum Mainstream.
Diese Folge war der Auftakt. Wir haben jetzt die Bühne betrachtet, die Straße und das Netz, auf der sich diese Mischszenen formieren. Wir haben gehört, wie gemeinsame Feindbilder als verbindendes Element, sozusagen als Klebstoff wirken und wie Social Media als Brandbeschleuniger wirkt. In der nächsten Folge sprechen wir nicht nur über Szenen, wir sprechen über und sogar mit einer Person, Ferhat Sentürk. Ein Mann, der sich selbst eben nicht als rechts oder links versteht, aber sich von beiden Seiten thematisch bedient. Das passt dann ziemlich gut wieder zu diesem Bild des Baukastens. Wenn euch dieser Podcast gefällt, teilt ihn gerne, abonniert ihn und gebt uns Feedback. Und besucht unser Projekt auf radikalviral.de. Dort findet ihr weitere Informationen. Das war Folge 1, die Bühne. Von Radikal Viral, was die Extreme eint. Vielen Dank fürs Zuhören. Redaktion: Elena Blüm, Marlene Weke und Franziska Nocke.